Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Trotz WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien bin ich mir sicher, dass wir ziemlich viele Zuseher haben, die sich trotzdem dafür interessieren, was sich in der Politik so tut. Außerdem kann man uns immer auch auf oe24.at nachschauen und natürlich auch als Podcast hören in der Fellner Live-Rubrik. Und die Rede ist natürlich vom Mittwochsduell, normalerweise immer in der Zusammensetzung Peter Westenthaler, ehemaliger Clubchef der FPÖ, jetzt Stiftungsrat für die FPÖ im ORF.
Schönen Hallo,
guten Abend. Und normalerweise, ich muss sagen, sitzt hier der ehemalige SPÖ-Clubchef Josef Czapp, der aber jetzt auf Urlaub ist, und es ist Bernhard Heinzelmeier jetzt unser Gast, der jetzt, weiß ich nicht genau, wie ich ihn vorstellen soll. Ich weiß, Jugendforscher, aber ich glaube nicht mehr bei der SPÖ. Na. Irgendwann mal bei der SPÖ, jetzt mittlerweile, glaube ich, eher schon Richtung FPÖ.
Ein bisschen.
Besiedelt, kann man so sagen. Mir ist aufgefallen, Herbert Kickl zitiert ihn auch häufiger. Ja. Ich sage es deswegen dazu, ein richtiges Duell wird das höchstwahrscheinlich nicht werden. Aber fangen wir jetzt trotzdem an. Ich fange mit Peter Westenthaler an. Liste Sebastian Kurz. Es gab jetzt die große Spekulation in der TT. Ich sage dazu, ich hatte Gernot Blümel zu Gast, hier den Vertrauten von Sebastian Kurz, der gesagt hat, naja, eine gemeinsame Liste von Sebastian Kurz, Georg Dornauer und Stefan Zöchling in Tirol schließt er aus. Was er aber nicht ausgeschlossen hat, aber auch nicht bestätigt hat, war natürlich eine Bundesliste von Sebastian Kurz. Und da sagen meine Recherchen schon, dass es da ziemlich viele Gespräche gibt.
Also zunächst einmal, es muss nicht immer ein Duell sein, um die Menschen gut zu informieren.
Das ist unsere
Aufgabe eigentlich. Die Zuschauer, die uns zusehen, jeden Mittwoch und heute auch natürlich mit Bernhard Heinzelmeier, freut mich übrigens sehr, dass er den Josef Czapp hier würdevoll vertritt. Aber die Menschen wollen Informationen, die sie sonst nicht bekommen, und das liefern wir jeden Mittwoch. Deswegen haben wir die meisten Quoten jeden Mittwoch und die quotenreichste Sendung. Zu dieser Diskussion, wir sind im Sommer und da gibt es ein Phänomen in der medialen Auseinandersetzung. Die Menschen kennen das, das nennt sich Sommerloch. Und das hat nichts mit Loch Ness zu tun und mit diesem Ungeheuer, das da ständig, ich glaube, bei Schottland immer irgendwie auftaucht. Aber es ist schon so ähnlich. Es tauchen auch in der medialen Berichterstattung im Sommer auch Ungeheuer auf, die dann total skurril sind, mehrere Köpfe haben und die, wo man erst schauen muss, wie relevant ist das. Was da jetzt in der TT aufgetaucht ist, da kann ich nur drüber milde lächeln, weil jeder normaldenkende Analyst weiß, dass das ein Unsinn ist. Also, dass sich ein Sebastian Kurz mit einem Dornauer auf eine Liste begibt, das ist so ein Schwachsinn. Wie kommt man Journalist darauf?
Vor allem in Tirol, warum sollte das in Tirol?
Und ich schätze beide. Grundsätzlich sind beide eingefleischte Politiker, aber den Herrn Dornauer kennt über die Grenzen von Tirol wahrscheinlich überhaupt niemand. Und deswegen ist er dort auch gut aufgehoben, wenn er kandidiert. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn er kandidiert, weil er dort wahrscheinlich der SPÖ dann sozusagen den Rest gibt und da kannst du dann so machen im geheiligten Land und der Herr Babler dann wahrscheinlich gehen muss. Ist ja wunderbar. Dann hat man zwei Parteien mit je 5-6%. Passt eh. Also daher unterstütze ich ja das. Aber dass man das in Verbindung bringt und zusammenmischt mit Sebastian Kurz.
Bundeswahlplattform oder Liste Kurz bei der nächsten Nationalratswahl ist das kein
Monster. Das ist etwas, was ich hier seit Monaten eigentlich sage, ist, dass ich damit rechne, vor ein paar Monaten ist geschmunzelt worden, einmal mehr, einmal weniger, dass Sebastian Kurz sein Comeback, seine Rückkehr auf irgendeine Art und Weise vorbereitet. Das ist ja spürbar, ich meine, das sieht ja jeder und vor allem jeder, der selbst in der Politik war und dieses, diese Sucht, dieses Virus, dieses Politvirus, am Intus hat, das sieht es auch, dass der Mann einfach ein politisch Interessierter ist und seine Rückkehr vorbereitet, seine Getreuen um sich schart, Interviews gibt, wohl ausgesucht, auch mit dir ab und zu. Also es gibt da schon eine Tendenz, allerdings auch hier glaube ich nicht, und da wäre er wirklich vom wilden Affen gebissen, dass er eine eigene Liste gründet. Und ich habe mir das ein bisschen überlegt. Der letzte Neuzugang im Parlament, eine Partei, die sich neu gegründet hat, das ist 13 Jahre her und das waren die Neos. Also da reden Männer drüber, die jetzt gerade wieder am Abgang aus dem Parlament
aber
sind.
Aber die haben sie immer in eine Regierung geschafft.
Aber in der Zwischenzeit gab es 4 Nationalratswahlen, inklusive der 2013. Und es haben eine ganze Vielzahl von Parteien versucht, mit durchaus interessanten Kandidaten, auch bekannten Menschen, und alle sind durchgefallen. Warum? Erstens, weil man die medialen Möglichkeiten als Neuling nicht hat. Du kommst in keiner Fernsehdiskussion vor, im ORF nicht vor. Und auch die finanziellen Möglichkeiten nicht hat. Und nicht auch mehr, diese, wie ich höre, jetzt im Herbst noch einmal eingeschränkt werden für Neulinge. Das heißt, das ist auszuschließen. Wenn jemand sein Comeback plant, wie Sebastian Kurz, dann plant er die Übernahme der ÖVP, entweder die freundliche oder die feindliche Übernahme der ÖVP. Eins von beiden wird es werden, und dass jetzt ein Getreuer von ihm Generalsekretär geworden ist, ist zumindest ein interessantes Indiz dafür, dass es da schon Reminiszenzen auf diese Zeit gibt. Was ich allerdings nicht glaube, ist, weil das auch schon, da bin ich schon am Ende, weil das auch diskutiert wird, dass es so einen fliegenden Wechsel gibt, Stocker übergibt mit einem Handschlag auf der Ballhausplatz, dem Kurz das Kanzleramt, das macht, da kann man sich abschminken. Der Kurz geht sicherlich nicht in diese verrückte Loser-Koalition mit SPÖ dazu, und Neos, der auch, geht dann in Neuwahlen
natürlich. Ja, das macht auch der Christian Stocker nicht, dass er dem
Kurz aber das ist wird auch diskutiert.
Ja, aber vielleicht nur von Türkisen, weil der Rest, glaube ich, diskutiert das dort nicht. Bernhard Heinzl, mir auch da die Frage, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, dass der Sebastian Kurz nicht tatsächlich versuchen würde, eine eigene Liste zu machen, auch weil er die Daten kennt. Es ist ja die Marke Volkspartei ähnlich ramponiert wie die Marke Sozialdemokratie. Mhm. Aber hätte theoretisch eine Liste Kurz Chancen?
Ja, also ich wollte nur einen Satz noch zum Politikvirus sagen. Also das ist der Punkt, wo ich überhaupt nicht mit dir einer Meinung bin. Ich meine, ich glaube schon, dass es den Politikvirus gibt, aber das ist ein Todesvirus.
Todestrieb.
Und ich kann mit dem Politikvirus überhaupt nichts mehr anfangen. Also auch die Leute, die alle kennen, die versuchen alle Abstand zu gewinnen. Also ja, halb Österreich ist auf der Flucht.
Die haben auch schon hinter mir. Also.
Ja, aber da gebe ich ihm recht, weil das kenne ich bei vielen Politikern, vor allem wenn sie sich einbilden, es ist ein unfinished business. Und Sie sind zu Unrecht entfernt worden.
Wenn
etwas
offen geblieben ist.
Genau.
Das ist mir nachvollziehbar, dass er glaubt, er muss noch was zu Ende bringen.
Ja. Genau.
Also soweit ich die Situation überblicke und Einblicke habe, habe ich nicht den Eindruck, oder konnte ich nicht den Eindruck gewinnen, dass der Kurz das macht. Ja? Weil erstens geht es denen gut, ja. Also außer der Virus ist so überwältigend. Nicht? Aber ich meine, ich habe ein Unternehmen, das Milliarden wert ist. Ja. Also dann gehe ich und jetzt beide Varianten. Ja. Weil die eine Variante, die scheint mir relativ unmöglich zu sein. Warum soll sie denn mit dem Dornauer und mit dem Zöckling? Das ist ja eine Lachnummer. Ich meine, wenn er das macht. Ja. Und das Zweite, die ÖVP übernehmen. Also da müsste er auch irgendwie ein bisschen was haben, weil dann nimmt man sich einen riesen Anlauf und springt in ein Schlauchboot, das 3 Löcher hat. Ja, nicht? Und da muss ich vorher noch den Vizebürgermeister von Wiener Neustadt rauskriegen, weil der geht ja auch nicht freiwillig, weil der fühlt sich ja pudelwohl da drinnen. Ja? Obwohl auch offenbar aufgrund eines Realitätsverlustes, weil ich meine, diese Regierung bringt ja tatsächlich nichts weiter und irgendwie müsste sich der Bundeskanzler dafür verantwortlich fühlen. Also für mich ist dieses Kurz-Comeback in der jetzigen Situation, ja, wie jetzt die...
Naja.
Halte ich das für unwahrscheinlich?
Vorsicht, es geht ja nicht um jetzt sofort, es würde zur nächsten Wahl, wann immer die ist.
Naja, aber,
also er würde nicht fliegend irgendwas übernehmen, sondern quasi dann vielleicht als Spitzenkandidat bei Nationalratswahlen, wobei seine Vertrauten davon ausgehen, es ist noch offen, aber dass er zurück hinstrebt, spürt man, was er am Ende wirklich machen wird, wird natürlich auch die Gesamtwetterlage. Ich möchte noch einmal auf dieses Prinzip, weil das höre ich schon aus wirklich sehr informierten Kreisen, dass es diese Überlegung gibt, eine Art Wahlplattform im Bund zu machen, bei Nationalratswahlen. und sich dann irgendwie nach dem Modell CDU, CSU doch wieder mit der ÖVP zu fusionieren. Ist,
also nochmal, aus politischer Erfahrung halte ich das für nicht machbar. Du brauchst, und das ist vielleicht das Essay, so kaputt die ÖVP ist, und sie ist kaputt, wenn du bei irgendwo 19% als Kanzlerpartei herumruchelst und der Kanzler selber noch einmal die ÖVP wertet ist. Diese Partei ist grundsätzlich politisch kaputt. Aber was diese Partei hat, ist zumindest ein Minimalgerüst von Strukturen. Sie hat Bürgermeister, sie hat Landesorganisationen, sie hat Gemeinden, sie hat Vorfeldorganisationen. Und das alles hast du bei einer Neugründung nicht. Du fängst mit null an. Und wer sich das antut, und das, ich traue dem Sebastian Kurz wirklich viel zu, aber das nicht und auch dem Herrn Zöchling nicht und auch andere nicht, dass die eine komplette Parteistruktur, da musst du jetzt schon anfangen damit, aus dem Boden sagen, stampfst für eine Nationalratswahl.
Und eine Wahlplattform nur im Bund. Ich sage es noch einmal, trotzdem, wo die ÖVP in den Bundesländern und Gemeinden...
Und da ist dann der Herr Kurz Spitzenkandidat und sitzt bei keiner einzigen Fernsehdiskussion im ORF, weil der ORF hat ein Prinzip, das lautet, dass nur die Parlamentsparteien miteinander diskutieren. Mhm. Ist halt so, das muss man ja auch berücksichtigen.
Mittlerweile, das dann war ja bei der Gründung des Liberalen Forums anders.
Na schon, aber das war ja deshalb, weil wir im Parlament Grünen schon waren. Die haben sie abgespalten, sondern es ist so, und ich halte es auch übrigens für richtig, weil dann kriegst du ja auch ganz 100 Diskussionen im Fernsehen. Wer schaut sich das an? Also das ist ein Nachteil. Und der zweite Nachteil ist natürlich das Finanzielle. Du musst da ziemlich viel hineinbuttern.
Ja, aber das hätte er mutmaßlich.
Nein, so sicher bin ich mir da nicht. Denn was ja der
Bewertung
richtig gesagt hat, ist, wir sprechen von Bewertungen.
An die Börse
da hat er ja noch keinen Cent rausgezogen. Ja. Und kann er auch noch nicht.
Das stimmt.
Es gibt noch keinen Börsegang. Das ist nicht schlecht verdient. Ja. Das ist klar, wenn er sowas macht.
Aber wenn er an die Börse ginge, und das wäre vor der nächsten Nationalratswahl, außer wir wählen schon in wenigen Monaten, könnte einen Teil materialisieren. So. Das wären nicht 3 Milliarden sein, aber es wird so viel sein, dass man
eine Partei... Jetzt brauchst du 5, 6, im höchsten Maß 7 Millionen für so einen Nationalratswahlkampf. Und jetzt weiß ich, dass derzeit gerade die Regierungsparteien überlegen, das im Herbst zu ändern, dass überhaupt das Ganze, das wird ganz lustig, auf 150.000 heruntergesetzt wird, Spende maximal, die du nehmen darfst für einen Wahlkampf als neue Partei, na, dann ist überhaupt
vorbei. Nein, das soll ja eine Lex-Kurz sein.
Ja, aber das ist ja, die sind ja auch nicht auf der Nudelsuppe hergeschwommen, das wissen wir. Das heißt, die machen das. Also ich glaube daran nicht ganz, und ich glaube, wenn, und das ist in der ÖVP, schau, man sieht das ja, sind wir realistisch, was passiert in der ÖVP schon jetzt? Es beginnt, die Landeshauptmänner, die jetzt Wahlen vor der Tür haben, nächstes Jahr der Hafer zu stechen. Das fängt schon jetzt ein bisschen an mit Stelzer, ganz leicht, heute der Wallner. Es gibt, es wird kommen, der Tiroler, der hat jetzt eine Umfrage, wo gerade die ÖVP und die FPÖ Kopf an Kopf liegen, die Michel Leitner ist unrund. Salzburg. Je näher man zu diesen Wahlen kommt, desto ungemütlicher wird das Terrain für die Bundes-ÖVP. Und ich spüre das ja, dass sich da eine Revolution zusammenbraut gegen die da in Wien. Und das geht aber nur, indem du einen radikalen Schlussstrich ziehst und eine Veränderung auf Bundesebene machst. Das geht nicht mit ein paar Köpfe auswechseln. Jetzt ist dem Stocker kommt ja seine engste Mannschaft gerade abhanden. Wöginger, Machet, die sind alle weg. Sondern das geht nur, indem du die Reißleine ziehst im Bund. Mit dieser Regierung, die an Glaubwürdigkeit und Vertrauen so massiv verloren hat, kannst du nicht in Landtagswahlen gehen. Und das spüren die Landeshauptmänner immer mehr. Und bevor die ihren Landeshauptmannsessel verlieren sie lieber die Bundespartei in Wien und machen Neuwahlen. Und dann muss sich der Herr Kurz entscheiden, ob er das in der ÖVP übernimmt oder nicht. Und ich glaube, dass das schneller auf uns zukommt, als wir alle glauben. Warum? Weil die drei Systemparteien im Moment implodieren. Das, wie kommen wir noch drauf? Die NEOS, die ÖVP sowieso. Ja, und bei der SPÖ ist es ja ein Dauerzustand des Irrsinns. Also das wird interessant in den nächsten Monaten nach dem Sommer, September, Oktober.
Auf die einzelnen Parteien kommen wir noch zu sprechen. Aber mich würde es in der Theorie, bevor wir in eine Werbepause gehen, weil Bernhard Heinzelmeier arbeitet ja auch mit Daten, es gibt die Kalkulation, die gab es auch in der SPÖ mit Christian Kern, egal wie die Daten jetzt sind, wenn Menschen mit quasi politischem Know-how und rhetorischem Talent, das hatte der Sebastian Kurz, auf dem Spielfeld ist, würden sich die Daten extrem wieder verbessern und er hätte eine reale Chance, die Situation zu drehen. Ist das wirklich real? Weil der Abstand FPÖ zu dem Rest ist so riesig.
Also ich sehe diese Chance als sehr gering, wenn nicht bei null. Also, das ist, also dieser Unterschied zwischen FPÖ und ÖVP jetzt, den macht nicht Sebastian Kurz aus. Also da kann man nicht sagen, da gibt es eine Leerstelle, setze ich da rein, wupp, alles ist anders. Ja. Also,
aber wenn ja zum Beispiel käme, die Koalition platzt und er geht, das ist ja
jetzt die Theorie,
die Theorie ja. Und er geht mit einem ganz anderen Programm rein. Ja. Würde das noch einmal aufgehen? So à la 2017, da ist er ja auch aus einer ziemlich hinnigen Koalition.
Nein, also ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Christian Kern. Auch das hätte nicht das gebracht, was man sich erwartet hat.
Weil aber mehr ist im Babbel, oder?
Mehr, naja gut, das ist keine Kunst. Ne? Also da hätten sie mich auch nicht mehr kennen. Ne? Also das ist, Babbel ist kein Benchmark. Es ist, muss man leider so sagen. Ja? Also jedenfalls, da hätte er was braucht. Ich hätte schon 3-4% braucht, aber nicht den großen Umschwung. Und das ist, glaube ich, auch bei Kurz der Fall. Weil man darf eines nicht vergessen. Die ÖVP ist kaputt. Ja, also er kann mit einem neuen Programm reingehen, aber mit wem setzt er das um? Weil das muss man ja mit einer kaputten Partei. Und ich meine, der muss auch sagen, der geht dann in die ÖVP rein und hängt sich den Mattel als Mühlstein gleich mal als erstes um den Hals. Ja.
Deswegen glaube ich die Variante.
Ja, und dann kommen die Nächsten alle. Und wer will wirklich mit dem Mattel gemeinsam einen Wahlkampf führen? Das kann man nicht vorstellen, dass er das macht. Weil was der Kurz ist, er ist nicht blöd. Ja. Und einer, der das macht, ja, der muss blöd sein oder so von dem Virus besessen, ja, dass er alles auf sich nimmt, ja, auch den Mattle und die ganzen anderen Leute, die es noch gibt. Du hast gesagt, dem Stocker bricht die ganze Mannschaft weg. Also normalerweise jubeln die Leute, wenn sie den Machete und den Wöginger verlieren. Ja. Das ist ja auch kein Verlust. Ja. Wer kommt nach? Ja. Also der neue Clubobmann, das ist ja auch ein Spuk, kennt ein Gespenst, Mensch. Kennt kein Mensch und alles, was er sagt, ist nichts. Also ich glaube eher, das ganze Projekt scheitert daran, dass die ÖVP zu hinnig ist, wenn ich das jetzt so sagen darf.
Und darf ich noch eins sagen? Ich glaube, die ÖVP tickt da anders. Die sind mittlerweile, die haben so eine auf der Börse würde man sagen, Bodenbildung erreicht. Ja. Also wirklich nur mehr die Verwandten und Freunde.
Genau.
Dass die mittlerweile aus diesem Niveau der Sicht der Dinge hinaufschauend Folgendes rechnen. Die rechnen, ein Kurz wird nie mehr über die 30% kommen. Das kann ich mit Brief und Siegel. Das schafft er
vielleicht
nicht.
Auf 6-27%.
Aber er kann die ÖVP von 19-20 auf 25-26%
führen. So ist
das.
Genau.
Aber jetzt kommt aber der zweite Teil der Geschichte. Ja. Wenn du hast jetzt in Bundesländern, in allen fast, wo ÖVP regiert, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der ÖVP, mit der FPÖ-ÖVP, und es genügt ein kleiner Busch auf Bundesebene plus 5, dann kannst du diese Kopf-an-Kopf-Rennen eventuell gewinnen, aus Sicht der ÖVP, aber nicht mit der kaputten Truppe, so wie sie jetzt ist.
Richtig. Ja.
Und daher, so rechnen die Länder, und die ÖVP, wie alle wissen, wird in Wahrheit regiert von den Landeshauptmännern. Ja, das war schon immer so, wird immer so sein. Und wenn die merken, ein kleiner Schwung auf Bundesebene kann uns zumindest den Sessel im Land retten, ob es dann aufgeht, weiß ich nicht. Das ist nur eine Sicht der Dinge aus der ÖVP-Sicht, aus der beschränkten ÖVP-Sicht im Moment, weil ja die tatsächlich verzweifelt sind. Also, das ist ja alles, da hast du völlig recht, keiner trauert an Machete oder an Wöginger nach, sondern das ist alles personelle Katastrophe.
Die haben ja alle nichts geliefert, sagen wir es einmal so. Und warum soll man was nachtrauen?
Ja, genau so ist es.
Aber ich sage nur, deswegen gab es ja durchaus das Kalkül in türkisen Kreisen, dass die Idealvariante gewesen wäre, Sebastian Kurz übernimmt in einem Wahlkampf die ÖVP, das war aber noch vor dem SPÖ-Parteitag, Christian Kern übernimmt die SPÖ und beide pushen ein bisschen nach oben. Und das wäre die einzig realistische Chance gewesen, laut Strategen, dass der Herbert Kickl vielleicht nicht Erster
nicht auf 40%
würde.
Kommt, sondern auf
35%. Oder sogar nicht Erster würde, weil sich alle, das wäre auch theoretisch möglich gewesen.
Das wäre dann so
gewesen.
Der großkoalitionäre Honeymoon zwischen den beiden gewesen.
Ja, genau.
Ist aber auch ein bisschen kitschig, wenn ich ehrlich bin. Also,
es ist vor allem nicht realistisch, weil die SPÖ das verhindert hat. Ja. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause.
UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Hallo, ich freue mich und bringe euch ab sofort alle News als Podcast. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit den spannendsten Gästen. Abonniert UI24 Daily. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, UI24.at und überall, wo es Podcasts gibt.
UI24 Daily.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen, nennen wir es Talk, zwischen Bernhard Heinzelmeier und Peter Westenthaler. Und wir haben schon über eine potenzielle Liste kurz geredet. Und die beiden Herren sind ziemlich hart mit der ÖVP ins Gericht gegangen. Kommen wir jetzt zur ehemaligen Partei, wo der Bernhard Heinzelmeier, glaube ich, sehr, sehr viele Jahrzehnte sogar Mitglied war. Zuletzt dann nur noch bei der burgenländischen SPÖ Mitglied war. Jetzt nicht einmal mehr das, wir haben es gehört, auf dem Weg zur FPÖ. Als Erste würde mich mal interessieren, warum dieser Bruch mit der Sozialdemokratie?
Bei mir?
Ja.
Oh Gott.
Also ich bin wenn man Jahrzehnte dabei war.
Ja, also ich bin 42 Jahre Mitglied dieser Partei gewesen. Und da kann ich auch gar nichts dagegen machen, wenn mich sehr viele Leute heute fragen, ob ich da bei Sinnen war oder so. Nicht? Weil ich muss rückblickend sagen, mit dem Herzen dabei war ich vielleicht die ersten 10 Jahre. Und dann hat das eigentlich angefangen, mich immer mehr zu frustrieren. Also die SPÖ war mal im Innenverhältnis.
Und war da immer schon die FPÖ der potenzielle?
Ich bin ja nicht bei der FPÖ, sondern
nein,
ich bin jetzt einmal weg von der SPÖ
von
und ich kann vieles, was die FPÖ macht und sagt, kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, dass es aus meiner Perspektive, also ich mache doch das, was schon die Hälfte der ÖGB-Mitglieder gemacht hat und die ganzen Arbeiter und Angestellten,
die sind
alle zur FPÖ gewandert und ich kenne in meinem Umfeld, also kenne ich massenhaft Leute, also ich wäre pausenlos angerufen, du, ich bin auch bei der FPÖ, ich halte das nicht mehr aus. Ja. Und da geht's ja, denen geht es ja darum, dass ihre Interessen vertreten
aber
werden.
Aber zum Beispiel, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, welche Interessen sind das?
Welche Interessen sind das? Die Leute haben Probleme mit der Teuerung und sehen, dass nichts passiert. Das ist momentan das wichtigste Problem.
Mir hat letztens
der Richard Schmidt gesagt, ich kenne keinen in Österreich, der jedes Monat mehr als 3% zusätzlich verdient. Ja, das gibt's nicht. Ja. Und wenn das jetzt seit Jahren läuft und man hat bei Lebensmitteln eine kumulierte Inflation von 35%, ja, ich meine, bitte, also die Menschen sind tatsächlich am Ende teilweise. Ja, also das Supermarkteinkäufe sind keine Freude mehr. So, und das ist der Punkt. Und das Zweite, was die Leute irgendwie immer wieder monieren, ist natürlich die Ausländer-Migrationspolitik. Und das, muss ich sagen, das ist das, was mich als Vater von 2 Töchtern auch schon langsam beunruhigt, weil die Kriminalität wirklich, wirklich extrem zunimmt. Und das ist nicht nur so Paranoia, sondern man schaut sich die Polizeistatistik an und die Daten sind wirklich, wirklich grauslich.
Das stimmt, aber grundsätzlich hat die SPÖ da nicht eh quasi jetzt, sagen die jetzt nicht eh alles, was der Hans-Peter Doskozil auch gesagt hatte, also prinzipiell haben die ja ihre Position geändert,
die
oder?
Die SPÖ, die spricht mit gespaltener Zunge, um das in der Indianersprache zu sagen, wenn man das überhaupt heutzutage noch sagen darf. Ja.
Ich glaube nicht.
Darf man nicht sagen, aber an Mädchen kann man nicht ein zweites Mal verbrennen, insofern ist das eh kein Problem. Aber jedenfalls, die sagen was anderes, als was sie tun. Weil wenn ich mir das anschaue, was in Wien zum Beispiel passiert, was die Wiener SPÖ macht, ja, und diese Huldigung, das Islam, ja, und also das ist, und welche Leute da schon alle drinnen sind in der Partei und diese Berührung mit den Muslimbrüdern und so, das ist mir alles irgendwie hochgradig suspekt und ich erwarte mir von denen nicht, dass die eine konsequente Asylpolitik, so wie ich mir das vorstelle, machen. Werden sie nicht machen. Und der Babler hat ja immer sich so positioniert, dass er gesagt hat, da kommen Leute zu uns, die uns helfen werden und wir müssen ihnen helfen und das ist ein Gebot der Humanität. Nur leider Gottes, sage ich ganz ehrlich, ich bin ja da auch Humanist und mir tut ja auch schnell wer leid. Ja, ist ja gar nichts dagegen zu reden. Aber nur das, was da jetzt passiert, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Also wenn man sich nur, ich schlage die Bild-Zeitung auf, ich schlage die Kronenzeitung auf, jeden Tag dasselbe.
Es wäre besser, OE24 aufzuschlagen oder zu schauen oder auf online.
Tut mir leid. Ich war schon, da habe ich jetzt einen schweren methodischen Fehler gemacht. Ich schaue natürlich auch auf 24. Ich frage, aber ihr bringt sie auch dasselbe. Es ist überall das Gleiche.
Deswegen sage ich, es ist ja unbestritten, dass es diese Probleme gibt und zuletzt haben sie sich gehäuft. Die Frage ist nur, ob der Sozialdemokratie wirklich das Thema derzeit so schadet oder ob es nicht die früheren Kernkompetenzen der Sozialdemokratie, weil Zuwanderung war nie eine Kernkompetenz der Sozialdemokratie, sondern immer der FPÖ, aber zum Beispiel ein Kampf für ein leistbares Leben oder für ein gutes Gesundheitssystem waren früher mal klassische Sozialdemokratische.
Und das opfert die Sozialdemokratie in einer Regierung, wo sie keine dagegen hält und keine Ideen hat. Die Sozialdemokratie hat eine Kumulation von Grundsatzproblemen, die sie in Wahrheit in eine Existenzkrise derzeit führt. Jetzt den brauchen wir gar nicht mehr abarbeiten, weil der ist politisch schon tot. Der Herr Pavlov, über den brauche ich gar nichts mehr sagen, weil jeder Mensch in dem Land weiß, der Mann kann es nicht, wird es nicht kennen und ist der Falsche. Der schlechteste Politiker der Zweiten Republik.
Ist ein Untoter.
Ja, richtig, ein politisch Untoter.
Der ist am Leben, also tot.
Und jetzt kommt dazu diese Gemengelage der Sozialdemokratie insgesamt, die sich in dieser Regierung weder emanzipieren kann, noch eine Rolle spielt. Sie spielt keine Rolle. Das heißt, sie ist in einer Regierung mit zwei anderen Parteien, in einer Dreierkoalition, die erfolglos ist. Das ist einmal von Anfang an so gewesen, weil die haben alle schon die letzte Wahl verloren.
So, dann gut, aber sie die sagen, sie hätten mehr geschafft, als wir alle zugeben, weil sie haben schon das zweite halt Doppelbudget.
Ja, das Problem ist, das kann man schon sagen, nur merkt es halt keiner, und das ist ja das nächste Problem. Aber bleiben wir mal dabei. Sie ist einmal in einer erfolglosen Dreierkoalition, wo keiner erfolgreich ist. So, dann kommt das Nächste, dass diese Regierung Maßnahmen setzt, die empathie- und herzlos sind, vor allem gegen das Klientel der früheren sozialdemokratischen Wähler. Weil wen trifft es denn? Die Pensionisten, die Frauen, die Arbeitnehmer. Das erkennt eine Sozialdemokratie nicht. So, wenn du erfolglos und herzlos bist, wirst du irgendwann einmal sinnlos in einer Regierung und am Ende bedeutungslos, weil dich keiner mehr wählt. Und das ist der Stufenweg des Abschwungs der Sozialdemokratie. Weil keiner da ist, und das ist nicht der Babler-La, es ist überhaupt keiner da. Es ist keine Wiener SPÖ da, die übrigens auch derzeit am Abschwung ist. Nur mehr 7% von der FPÖ in Wien hat es auch noch nie gegeben.
Aber trotzdem,
Moment, es kommt alles noch. Jetzt,
die haben eine Schwungmasse.
Die haben jetzt eine großartige Reform gemacht. Jetzt die elfköpfige syrische Familie kriegt jetzt nicht mehr 9.000 Euro, sondern nur mehr 8.200 im Monat. Eine bahnbrechende Reform, die sie da geschafft haben. Aber das ist der Punkt. Und als Nächstes kommen ja die Länder, die auf Landesorganisationen existieren überhaupt nicht, außerhalb von Wien. Und das
Burgenland funktioniert noch.
Also ich weiß nicht, vom Herrn Doskozil habe ich jetzt schon lange nichts mehr gehört, aber okay, das hat einen anderen Grund. Naja, wenn ich da jetzt den Rechnungshof, den letzten lese über das Burgenland, wo über 1 Milliarde fällt irgendwie, also so toll ist das auch nicht, was sie dort gerade findet, ein finanzielles Debakel spürt sich gerade im Burgenland ab.
Da
wegen der Brot- und
mich,
Spiele des Herrn Doskozil.
Da haben die mich alle geschimpft, weil wir damals eine Geschichte gemacht haben. Ja. Das wird dich jetzt auch nicht freuen, dass der Doskozil in der rote Heider ist, weil es ist die gleiche
Finanzpolitik. Davon ist er weit entfernt, möchte ich einmal sagen.
Weil
es gibt keinen zweiten
Budget.
Heider. Aber egal.
Budgetpolitik.
Und jetzt kommen, und was ja für mich das überhaupt Interessanteste ist, ist, das, wer völlig abgemeldet ist in der Sozialdemokratie, sind die Satelliten, die Vorfelder. Hast du mal was gehört in den letzten Wochen von einem VSSDÖ oder von einer sozialistischen Jugend, die angeblich so revolutionär sind, die schwimmen alle mit, weil sie ihre Posteln haben. Oder hast du was gehört von einer Gewerkschaft, von einer Arbeiterkammer? Die ganzen Satellitentrabanten
der SPÖ. Gewerkschaft ist in Miami
und spielt Golf. Die existieren alle nicht. Die schauen zu, wie die Arbeitnehmer, Frauen und Pensionisten über die Klinge springen. Das heißt, das ganze Biotop, das einstige sozialdemokratische, trocknet derzeit gerade aus. Vor den Augen einer staunenden Öffentlichkeit und sich in Scharen abwendenden Wählerinnen und Wähler von der Sozialdemokratie. Wohin? Zur FPÖ natürlich. Weil das ist der größte. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da, das einzig Erfolgreiche dieser Regierung mit Beteiligung der SPÖ ist erfolgreich scheitern. Da sind sie erfolgreich. Und das Einzige, wenn man so will, ist, sie können erfolgreich in der Früh aufstehen, wobei ich auch nicht so sicher bin, dass das alle erfolgreich kennen. Aber die haben sonst keine Erfolge.
Aber jetzt muss er auch einmal was sagen können, auch wenn er intonieren wird. Da muss ich dann, glaube ich,
auf die Nerven. Es ist wichtig, man muss das Burgenland und Wien trennen vom Rest, weil die sind wirklich zwei Länder, die wo noch Strukturen da sind.
Also
die, da funktioniert die Partei. Die haben so in der zweiten Linie Leute, die nicht komplett daneben sind. Also ich meine, wenn man sich den Clubobmann im Burgenland anschaut, den Fürst und so, das sind ja gescheite Leute. Gibt's, also, ich meine, mit denen kannst du Politik machen. Das ist im Rest Österreich nicht mehr der Fall. Also ich glaube, die ist zerbröselt. Ja? Jetzt zerbröselt es gerade die Kärnten auch. Ja? Also das ist einfach, und das ist das Drama der Partei, weil ich meine, ich habe zuerst absichtlich gesagt, in Wien ist noch eine Schwungmasse da. Ja? Also Wien kann, wenn da wieder irgendwie so ein Schub, ein Motivationsschub durch diese Partei geht, dann passiert wieder was. Also Wien, in Wien sind es kein leichter Gegner.
Würde ich
sagen. Ja. Wir sind kein so ein leichter Gegner. Das hat sie immer wieder gesagt, die bei Wahlen auf komische Weise wieder aufgestanden sind. Das ist, das muss man sehen. Aber was ich bei der SPÖ nicht verstehe, es gibt Vorbilder von sozialdemokratischen Parteien in Europa, die das gecheckt haben und die jetzt auf einem guten Kurs sind. Nenn nur denen. Ja, genau. Aber das ist ja gescheit, weil zu mir hat der Dornauer Schorsch einmal gesagt, ich verstehe Sozialdemokratie so, dass ich sage, ich bin ordnungspolitisch rechts, ja, und sozial links.
Ja, aber
und,
nicht böse. Das ja. hat wortident auch der Christian Kern gesagt.
Ja, hat der Christian,
aber das hat auch seinerzeit der Alfred Gusenbauer gesagt.
Dann hat der Mut gefehlt.
Ja, aber die haben halt bla bla. Aber beim Dornauer, glaube ich, da steckt viel Überzeugung dahinter und der wird das auch machen. Und wurscht, wer es jetzt gesagt hat und ernst gemeint. Aber es war das richtige Konzept. Warum kann eine Sozialdemokratie nicht sagen, ja, ich glaube, dass wir da zu viel Illegale haben, ja, und wir sollen versuchen, die außer Landes zu kriegen. Warum kann man das nicht sagen? Warum muss man sich da immer herumdrucken? Oder ich komme aus einem Arbeitermilieu. Also alle Leute, wo ich noch Kontakt habe, ja, wenn du denen sagst, ein Mann, der sich ein Kladl anzieht, ist auch eine Frau. Die Frau die, ob du steppert bist. Ja? Und wenn du das denen zu oft sagst, gehen sie zur FPÖ. Ist völlig logisch. Ja? Also warum macht man das alles? Warum
ja, aber machen das wirklich die Sozialdemokraten? Ja, machen das nicht mehr die Grünen?
Die stellen sie jedes Mal, wenn dieser Queer-Umzug ist, stellen sie sich alle vor die Parteizentrale. Ja? Und ich glaube, im Internen, das darf man nicht vergessen, weil du hast vom VSSDÖ und diesen Jugendorganisationen geredet, die haben einen großen Einfluss gekriegt, weil die Vorgänger sitzen schon alle in den Sektionen in Wien. Ich kenne ja die Leute alle. Die hocken dort alle drinnen und das sind halt
ja, gut,
queer.
Aber wo er recht hat, ist, wo ist deren Stellungnahme? Wir erinnern uns alle, wo die Pamela Rendi Wagner quasi permanent
angegriffen hat. Die hat damals 24% gehabt.
Ja, kann man auch erklären. Aufstieg durch Anpassung. Natürlich halten die alle die Pappen. Das sind doch lauter Scheinlinke. Wenn du aus dem VSSDÖ einen außer nimmst, super queer und was weiß ich, nimmst dem außer, setzt dem in irgendeine Sektion eine, ja, dann will er dort Sektionsvorsitzender werden und plötzlich ist alles anders. Also das darfst du nicht vergessen. Ja. Warum sind die Leute in der SPÖ? Ja? Also zum Beispiel, ich habe mich, wie ich damals in den VSSDÖ gegangen bin, war es für mich schon irgendwie eine Überlegung, dass das nachher auch weitergeht und man nicht ein Leben lang ein Outcast ist. Ich hätte ja auch zu der KPÖ gehen können. Da bist du ein Leben lang ein Outcast, hat sich einiges verändert, sehe ich in Graz. Ja. Aber damals warst du ein Leben lang ein Outcast. Ja. Und deswegen gehen die Leute zur SPÖ. Da kannst du super lieb sein und nachher machst du trotzdem Karriere. Und das ist ja das Klasse. Also insofern, das funktioniert ja noch ein bisschen bei den Akademikern. Ja? Also deswegen, das ist ja das nächste Problem der SPÖ. Sie haben keine Arbeiter mehr und werden immer mehr zur Akademikerpartei. Siehst du in den Daten.
Gut, die Frage ist, also die Daten, die ich kenne, zeigen schon, dass eigentlich die Wähler, die da gemeint sind, die ehemaligen Arbeiter oder und Co., sind ja schon in den 90er Jahren
sind da schon geflüchtet.
In der Zeit von Jörg Haider massiv zu
völlig
FPÖ
richtig.
Abgewandert. Und jetzt ist ja eigentlich der Austausch FPÖ und ÖVP. Weil die Sozialdemokraten verlieren ja gerade Richtung Grün. Naja, doch.
Den Städten
die verlieren Richtung Grüne und Richtung ja. Nichtwähler.
Nichtwähler, ist ganz wichtig.
Der Rest ja. ist schon längst bei der FPÖ gewesen. Das ist eigentlich die Grundsatzfrage jetzt. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was die Sozialdemokratie jetzt, wenn ihr jetzt einmal versucht, möglichst objektiv zu sein, ohne Kram?
Ich habe ja Leidenschaft, ich gebe das
für
zu.
Für die Sozialdemokratie.
Ich komme aus einer immerhin komme ich, du kommst aus der Sozialdemokratie überhaupt, ich komme aus
aber
einer sozialdemokratischen
haben
Familie.
Haben die eigentlich, weil die sind ja in einem, wenn wir es objektiv betrachten und ich beobachte ja Parteien und internationale Politik, In mehreren Ländern sind diese Volksparteien in Wirklichkeit schon untergegangen. Ja. Und Sozialdemokratien haben ein bisschen ein Problem dieses Stadt-Land-Gefüges. Die städtische, die urbane Bevölkerung will was ganz anderes als die ländliche Bevölkerung. Mhm. Das ist übrigens im Umgekehrten, spiegelt sich das bei der FPÖ, die im ländlichen Bereich super stark ist und im städtischen nicht so stark. Kann die SPÖ in der heutigen Zeit überhaupt diesen Spagat noch schaffen?
Ich weiß es nicht, ich bin ja nicht der Berater der SPÖ.
Aber das Herz schlägt ja für die Sozialdemokratie.
Nein, das nicht. Das Herz schlägt ganz woanders, das weiß man bei mir. Aber ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie. Das darf man nicht unterschätzen. Meine ganze Familie, Sozialdemokratie, mein Urgroßvater, der Großvater, also der Vater meiner Mutter, der Fritz Wesenthal, aber immerhin die rechte Hand vom einst erfolgreichen Wiener Bürgermeister Franz Jonas. Den kennt man im Rathaus, den Namen, der ist bekannt. Also dann gehört er, ich bin bei der FPÖ, dann mir gleich mal enterbt. Ich weiß bis heute nicht, ob es was zum Erben geben wird. Aber egal, es ist
war damals ein bisschen streit.
Aber noch einmal, wir sind eine sozialdemokratische Großmutter, hat Verdienstzeichen gekriegt. Also, und deswegen habe ich immer gewisse, wie soll ich sagen, auch herzliche Leidenschaft zu diskutieren. Und glaube auch, dass eine Sozialdemokratie eigentlich ihre Existenzberechtigung haben sollte in einer Demokratie, wenn sie das, was sie immer vorgibt zu tun, auch wirklich tut. Die Sozialdemokratie tut das aber im Moment nicht. Warum? Weiß der Geier. Da muss ich dir wieder recht geben. Ich frage mich schon lange, was die Sozialdemokratie, und zwar seit Jahrzehnten, seit den 90er Jahren schon mit Jörg Haider, frage ich mich, was die Sozialdemokratie, was das für ein Konzept ist, immer mehr Menschen nach Wien zu holen oder nach Österreich zu holen, ohne für die eine Lösung zu haben, erstens. Das zweite Problem ist, ist die Idee dahinter, Neuwähler zu produzieren, sie dann groß einzubürgern. Jeder Zweite in Wien ist ein Zuwanderer mittlerweile. Ist es das, dann ist aber auch glamourös gescheitert, weil das auch nicht funktioniert, denn die Zuwanderer der 90er Jahre aus Ex-Jugoslawien, aus der Türkei, die wählen die FPÖ. Warum? Weil sie ein Problem haben mit den Muslimen. Und auch das ist ungelöst. Und ich sage da eins, die Sozialdemokratie, und weil du gesagt hast, da gibt es noch eine Schwungmasse in Wien, ist ja eine ganz andere Schwungmasse in Wien. Wenn einmal ein populärer, junger Muslim kandidiert, der schon Wiener ist, dort eine muslimische Gruppe das, gründet, also ist die Sozialdemokratie weg, dann sind die weg und dann haben sie...
Die können stärkste Partei werden in Wien mittlerweile,
eine muslimische Partei. Das ist möglich, die kann 30% kriegen, wenn die SPÖ unter 30 fällt, sind die erst anstehenden Bürgermeister, wie es ja in vielen Städten der Welt schon...
New York, London. Das stimmt, aber die haben noch.
Das ist in Wien auch möglich. Das ist die Schwäche der SPÖ. Und wenn ich mir die aktuellen Umfragen anschaue, und das ist historisch einzigartig, dass bei Nationalratswahlen die Freiheitlichen Parteien schon vor der SPÖ in Wien liegt und bei Landtagswahlen das immer näher zusammengeht, 27-34 die letzte aktuelle, also 27 FPÖ, 34 SPÖ, ja, da ist eine richtige Schwungmasse da. Ja. Und das ist halt, und jetzt kommt der Punkt, wenn ich den Wienerinnen und Wienern, wo sehr viele ältere Menschen leben, erkläre, ich muss die ermäßigte Fahrt der öffentlichen Verkehrsmittel den Pensionisten streichen, die müssen jetzt voll zahlen und einen Tag später erfahre ich, dass 1,3 Milliarden Euro an Mindestsicherung für 80% der Zuwanderer, Asylanten aus allen Herren Ländern ausgegeben wird, dann fragt sich der Pensionist, na, sind die noch zu retten? Ja, gibt es das überhaupt noch? Und das sind die Probleme, die derzeit die Sozialdemokratie hat. Ich sehe im Moment keine Lösung, nur auf die Frage zurückzukommen. Die einzige Lösung, die es geben würde, ist ein Kahlschlag, eine komplette personelle Veränderung.
Ja. Das wurde teilweise versucht, muss man dazu sagen, von Einzelnen in der SPÖ, allerdings sehr patschert versucht und sehr komisch vorbereitet. Ich habe das damals wirklich alles genau recherchiert, aber egal, sie haben es zumindest in der Theorie erkannt, dass was passieren muss. Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, hat die SPÖ, weil ich kenne einzelne Strategen in der SPÖ, die sagen, wir haben in dieser Regierung eigentlich keine Chance mehr, weil wir müssen dieses quasi Sparpaket mittragen und dann passieren alle diese Sachen, die negativ sind. Könnte es sein, dass ein Teil, wenn man glaubt, immer nur die ÖVP-Landeshauptleute werden sagen, so Schluss, aus, basta, dass das in der SPÖ, keine Ahnung, dass dann so ungleiche Personen wie Hans-Peter Doskozil und Michael Ludwig plötzlich zum gleichen Schluss kommen und sagen,
oder der Kärntner.
Glaube ich, zu schwach. Ich habe jetzt die zwei Stärkeren genannt, aber der Kärntner, in der Theorie, dass die sagen, das geht sich nicht mehr aus, wenn wir in dieser Koalition bleiben, gehen wir mitunter.
Also ich glaube, Ludwig und Doskozil werden nie in ihrem Leben mehr irgendwas gemeinsam sagen.
Nein, weil, das glaube ich auch. Weil, der eine könnte ja unabhängig vom anderen sagen.
Ja, geht zum Verwandten. Ja,
oder
genau,
widersprechen ja. Sie sich ja. Einfach, um sich zu widersprechen.
aber die zwei werden, also die sind Todfeinde. Also ich meine, das muss man wirklich
das spürt man.
Sagen. Ja.
Das
stimmt, und die freuen sich, wenn dem anderen ein Missgeschick passiert. Das ist da wird im Rathaus in Wien wird der Sekt aufgefahren.
Ja, aber auch in
oder aber tut genauso Feiertag, völlig richtig. Ja, also das ist ja da regiert der Herr des Hasses. Also mit denen können gemeinsam gar nichts mehr machen. Ja. Und das ist auch in Wirklichkeit, mein Gott, der Hans-Peter Doskozil ist sehr krank und der Ludwig ist schon alt. Also ich meine, da wird es, glaube ich, schon darauf ankommen, wer die Nächsten eigentlich sind. Also das wird das Entscheidende
sein. Könnten dann zum Beispiel der Herr Fürst und die Frau Nowak dann am Ende sagen, aus jetzt?
Nein, also ich meine, die Frau Nowak was sagt, was zu sagen
ich hat. Ich habe jetzt einen der Stärkeren dort genannt.
Dann ist der freie Fall ohne Fallschirm.
Okay. Wer wäre denn der potenzielle in der Wiener SPÖ?
Ich weiß es nicht. Ich sage es ganz ehrlich, in Wien ist das...
Okay, wenn der Herr Hanke nach Wien zurückkehren würde.
Ja, könnte man zum Beispiel, das wäre ja noch vorstellbar. Also ich finde, das ist ja der Format. Und
wenn der sagen würde, aus.
Ja, also ich meine, vielleicht geht irgendwas, aber man darf wirklich nicht vergessen, dass der Großteil der Partei auf ein Trümmerhaufen ist. Und einen Trümmerhaufen zum Tanzen zu bringen, ja, da kann auch der Herr Hanke kommen. Das wird schwierig sein, weil es ist schon zu viel Porzellan und zu viel Struktur zerstört und das geht nicht so einfach. Ja. Also das muss ich schon sagen. Und das Zweite bei Wien, das ist ja, in Wien herrscht ja der totale Wahnsinn, weil das, was der Peter jetzt gesagt hat, ja, 1,3 Milliarden, ja, also für Mindestsicherung und von denen geht wieder, ich weiß es nicht, 78% an sowas, also das ist ja eine komplette Wahnsinnstat, wenn man das dann damit begründet, ich habe die ganzen Leute eingeholt und jetzt muss ich das zahlen, weil sonst hauen wir die Stadt zusammen. Das hat ja der Hacker gesagt, also ich meine, und das sind Dinge, ja, da frage ich mich wirklich, weil du hast zuerst gerade gesprochen über Parteistrategen innerhalb der SPÖ. Welche Parteistrategen sind das, die so einen Unsinn zulassen? Weil da müsste man reingehen und sagen, Freunde, wollt ihr sterben? Ja? Seid ihr am Selbstmordtrip? Wollt ihr untergehen? Hasst ihr euch? Ja? Brauchen wir einen Psychologen? Ja? Also müsste man da reden.
Aber ihr wisst beide, dass die SPÖ auch in Wien ein bisschen gespalten ist zwischen unterschiedlichen Lagern, muss man dazu sagen. Wir schalten aber jetzt in eine ganz kurze Werbepause und wenn wir zurück sind, dann reden wir über die Schwierigkeiten bei den Neos, aber auch über gewisse Schwierigkeiten bei der FPÖ, auch wenn sie in den Umfragen auf ganz weit vorne sind, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Talk zwischen Peter Westenthaler und Bernhard Heinzelmeier. Und wir haben, oder die zwei haben schon ÖVP und SPÖ ziemlich niedergerichtet.
Planiert,
okay, also ziemlich harsch kritisiert. Kommen wir jetzt zu den Neos, die zuletzt, aber wir kommen dann auch noch zur FPÖ, Peter Westenthaler, aber
schön,
vorher noch.
Freue mich.
Die Neos, die auch zuletzt ziemliche Kapriolen hatten. Und da muss man sagen, ich beobachte die FPÖ ja schon lange. Und das BZÖ dann, solche Geschichten mit Ausschlüssen, Gefahren, Verzug, das ist euch nicht so fremd gewesen, war dann selten sehr weise, sage ich dazu, hat sich meistens gerecht. Wird sich das auch bei den Neos rächen, was da passiert rund um Veit Dengler und immer mehr Aufregung und egal, ob man, natürlich nimmt man nicht einfach eine Sitzung auf, aber die Frage ist, ist es richtig, jemanden deswegen rauszuhauen?
Also zunächst einmal, mich wundert, dass die überhaupt so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, weil die sind einfach unwichtig und sinnlos.
Sie sind eine Regierungspartei.
Naja, aber Entschuldigung, das ist der Wurmfortsatz von Rot und Schwarz, die dazu da sind. Da darf ich mal ein Wort von dir ausborgen, das habe ich mir gemerkt, das hast du mir vor einem Jahr da gesagt. Ich glaube, vor einem Jahr, wie es den Staat vertritt, die Füllmasse, um überhaupt noch auf eine Mehrheit zu kommen. Und so gerieren sie sich auch. Im Übrigen ist das BZÖ ein gutes Beispiel, ich nehme jetzt noch ein liberales Forum. Also wenn du als Kleinstpartei, und für mich sind die Neos, um einen Begriff, ich glaube, aus der Chemie zu verwenden, so die Molekülpartei in dem Land. Und die spaltet sich jetzt, also was besteht ein Molekül? Aus Atomen, also in Atome auf. Das heißt, die kleinste mögliche Einheit wird jetzt noch kleiner, dann gehst du natürlich in den Untergang. Das ist überhaupt keine Frage, denn alle fragen sich, pass auf, die braucht in der Regierung eigentlich niemand, weil sie alles über Bord geworfen haben, was sie versprochen haben. Wirklich alles. Die haben überhaupt nichts zum Herzeigen, was sie durchgebracht haben. Sie will niemand, sie interessiert niemand. Also warum kriegen die so Aufmerksamkeit, nur weil ein Herr Denker jetzt einen Abschied feiert, warum auch immer. Es ist wurscht. Diese Partei ist auf einem Todestrip, auf einen noch ärger als die anderen Parteien. Die haben das Freifahrtsticket aus dem Parlament hinaus schon gelöst. Und ich empfehle den Neos und allen Beobachtern anzuschauen, wie das die Grünen vor ein paar Jahren gemacht haben. Ganz genau dasselbe, wie die aus dem Parlament ausgeflogen sind. Das ist genau derselbe Todestrip, noch verbunden mit einer totalen Führungslosigkeit einer Parteivorsitzenden, die zur Außenministerin spielt, auch mehr schlecht wie recht, Geld verschenkt, alles Mögliche macht, aber die sich um die Partei einfach nicht kümmert und nicht kümmern kann, weil sie mit ihrem Job, das ist jetzt sehr objektiv auch gesagt, mit ihrem Job rund um die Uhr einfach beschäftigt ist, und gerne ins Ausland 24 Stunden unterwegs ist. Da kannst du nicht Parteiopfer spielen. Und ich frage mich, warum sie das nicht längst delegiert hat, warum es da keine Personen gibt, die diese Partei statt ihr führen. Also das ist ein Totalversagen dieser Partei. Und was sie überhaupt nicht kennen, ist Empathie. Also die wissen ja gar nicht, wie es den Menschen geht. Übrigens auch nicht den Unternehmen, wo sie immer sagen, die vertreten denen gar nichts. Die haben nichts umgesetzt. Das heißt, eigentlich kann man den Mantel des Schweigens drüber breiten, die sollen streiten, sollen noch, aber jetzt ist der CRISPR weg, der Dengler weg, ja, der Strolz weg.
Einmal, es ist eine also, Regierungspartei, so kann man nicht den Mantel des Schweigens umsehen.
Es verabschieden sie von dieser Molekülpartei alle paar Wochen ein paar Atome, daher ist es eigentlich egal, die Bedeutungslosigkeit ist bei denen schon da, während die anderen noch am Weg sind, sind die schon bedeutungslos.
Okay, sie sind trotzdem noch Regierungspartei, und sie waren immer schon eine kleine Partei, die Frage ist, ob sie jetzt gefährlich weiter schrumpfen werden. Aber auch die Frage ist, es gab ja von Anfang an immer die Spekulation, durchaus in roten und in schwarzen Kreisen, wenn jemand gefährlich werden könnte für die Stabilität dieser Koalition, könnten es die Neos sein. Könnte ja. es, ja?
Ich glaube, dass die Neos könnten sein, weil man darf nicht vergessen, die anderen beiden Parteien sind ja auf der Hinterbühne auch noch durch die Sozialpartnerschaft zusammengeschweißt, und in der Sozialpartnerschaft spielen die Neos keine Rolle. Also insofern ist das mehr so ein lockeres Element da drin. Die können von heute auf morgen sagen, wahnsinnig werden sagen, ausgehe. Ja? Also da kommt dann nicht der ÖGB oder die Wirtschaftskammer und sagt, so geht das nicht. Sondern die sind halt relativ frei, was das betrifft. Ja, auch frei, wahnsinnig zu werden. Und das
auch frei aus dem Parlament zu fliegen, weil ihr vorher die Grünen angesprochen habt, wenn sie in Neuwahlen gehen.
Ja. Und was ich nicht ganz verstehe, dass sie immer hinter dem Deckmantel des Liberalismus das Illiberale versteckt. Ja. Also das finde ich so komisch, weil die liberalen Parteien scheitern doch überall, weil sie mit einem liberalen Programm aufmarschieren, sie Deutschland, ja, dann in eine Regierung gehen und dann ein Programm durchziehen, das mit ihren Prinzipien null zu tun hat. Also ich meine, wenn man sich das durchschaut, ja, freies Mandat, ja, Kritik und Diskurs, freier Markt, ja, Skepsis gegenüber dem Staat, ja, freie Medien, ja, niedrige Steuern, Senkung der Lohnnebenkosten und alles das.
Aber Wahlkämpfe und Papier sind bekanntlich geduldig.
Ja, aber du musst doch irgendwas noch überbleiben von dem. Was bleibt eigentlich an dem Bekenntnis zur freien Marktwirtschaft? Was bleibt an dem Bekenntnis zur negativen Freiheit, die man dem Bürger vor dem Staat ja immer versprochen hat? Was bleibt von dem allen über? Und ich sage, es ist nichts. Es ist wirklich nichts. Und jetzt, ja, sehr, sehr symbolisch, ja, haut man auch den letzten Liberalen, ja, der nämlich auch Hirn hat, den Liberalismus entsprechend zu vertreten und zu argumentieren, den Veit Dengler schmeißt man aus. Und du sagst, weil er dort das aufzeichnet hat, den hat man ja systematisch seit Monaten in die Enge getrieben. Da gibt es ja auch dieses Beispiel, was er selbst erzählt hat, dass er mitgeschrieben hat. Und die Meindl-Reisinger hat gesagt, du wirst alles mitgeschrieben. Ja,
also mitschreiben darf man nicht.
Das Aufnehmen, ja, aber er hat auch gesagt, er hat es gelöscht und alles. Ja, wurscht. Also ich glaube nur, wegen dem Aufnehmen ist er nicht rausgeflogen. Der ist einfach auf die Nerven gegangen. Der letzte Punkt war die Parteienfinanzierung. Ja. Ja. Weil du kannst ja mal, und er hat ja das zutage gebracht, dass wir da schon in Dimensionen sind. Ja. Also fünfmal so viel wie vergleichbare Staaten. Mhm, ja. Und jetzt sind wir schon bei was weiß ich, 300 Millionen, mehr als 300 Millionen.
Das
ist einfach,
vor allem in diesen Zeiten.
Ich meine, das kann eine ÖVP kann sagen, ja, das finde ich gut. Aber doch nicht eine liberale Partei, die nämlich mit dieser Senkung der Parteienfinanzierung vorher jahrelang Wahlkampf gemacht hat. Ja. Und das sind wirklich die Probleme. Und deswegen glaube ich auch, die werden abmarschieren, wenn sie so weitermachen. Ja?
Wir kommen jetzt auch auf die FPÖ. Die FPÖ ist, wir haben es schon gesagt, in allen Umfragen, egal ob in den publizierten, nicht publizierten Umfragen, ganz klar auf Platz 1. Also je nach Umfrage, aber bei rund 35 plus. Das kann auch höher sein, es kann niedriger sein. Und dann rätselt man ein bisschen, weil die Themen scheinen ja durchaus die Leute anzusprechen, was eine Mehrheit sicher nicht anspricht. Das traue ich mich zu sagen, aber bitte widersprich. Mhm. Ist immer wieder eine Nähe zu Identitären. Im Nationalratspräsidium vom FPÖ-Nationalratspräsidenten, wo dann auch immer wieder welche entfernt werden müssen, weil da irgendwelche Gewalttätigkeiten waren. Jetzt Peter Westenthaler hat miterlebt, wie der Jörg Haider sich bewusst von solchen Leuten abgegrenzt und dann getrennt hatte im Laufe der Jahre, weil er gewusst hat, das ist eigentlich schädlich. Warum passiert das jetzt nicht viel klarer? Warum immer wieder
soweit ich informiert bin, ich beschäftige mich mit dem jetzt nicht wirklich den ganzen Tag, weil es sinnlos ist. Aber soweit ich mich damit oder erinnern kann, sind die Betroffenen immer dabei. Also die Konsequenzen wurden ja gezogen. Übrigens handelt es sich hier um deutsche Staatsbürger. Das gehört einmal dazu gesagt. Das hat also mit Österreich sehr wenig zu tun.
Ja, aber warum arbeiten im
Parlament? Ja, das weiß ich nicht. Aber sie haben die Konsequenzen gezogen. Schau, das ist doch eine Geschichte, die Freiheitliche Partei seit sie den bequemen Weg verlassen hat, den jetzt auch Neos und Co. gehen, und das war 1986 mit Jörg Haider, aus dieser, hat man gesagt, dieser kleinen Honoratiorenpartei, die irgendwo bei 3-4% gelegen ist und immer damals die Füllmasse war, vor 86. Und als Jörg Haider, dann Jörg Haider die Partei 86 übernommen hat, und das ist jetzt 40 Jahre her, begleitet es die Freiheitliche Partei ein ganzes Leben lang. Was begleitet sie? Was will ich damit sagen? Der Vorwurf, zum Teil massiv gekünstelt und nach allen
und
Facetten der medialen Kampagnisierung, der Vorwurf der Nähe zu irgendwelchen Extremisten. Erstens einmal, du hast das ja richtig gesagt, der Jörg Haider und ich war sein Generalsekretär, wir haben uns, wenn das aufgepoppt ist, und es poppt natürlich auf, jede Partei hat ihren Narrensaum, jede, da schließt ja die FPÖ nicht aus, jede, und dann poppt halt was auf, du kannst ja nicht in jeden in seinen Kopf reinschauen. Bei uns ist das auch oft aufgepoppt in den 90ern, dann haben wir es ausgeschmissen oder haben die Konsequenzen gezogen. Und soweit ich das heute nachvollziehe, passiert das heute auch. Und jetzt war es zuletzt ein für mich sehr interessantes Interview am Sonntag vom Nationalratspräsidenten Rosenkranz, der auch der FPÖ angehört, der eine umfassende grundsätzliche Analyse dieser Angelegenheit angekündigt hat. Und wenn es noch weitere Konsequenzen bedarf, dann gibt es weitere Konsequenzen. Die Freiheitliche Partei ist eine Partei, die in den letzten 40 Jahren eben seit Jörg Haider einen Wachstum hingelegt hat wie keine andere Partei. Ich glaube sogar wie kaum eine andere Partei in Europa. Nämlich von dieser 3-4% auf jetzt einen Umfang knapp 40.
Der Rassemblement National auch.
Darauf von 3-4% auf die knapp 40. Na, selbstverständlich gibt es da auch einen personellen Wachstum und einen Wachstum, den du nicht immer in jedem Einzelnen kontrollieren kannst. Aber wenn sowas aufpoppt, dann müssen scharfe Konsequenzen gezogen werden. In dem Fall der zwei deutschen, die da sich offensichtlich, ja, da gibt es auch noch kein Gerichtsverfahren, Vorsicht, das sind alles Vorwürfe mit dem Daxler, was da war, Vorsicht, das ist keine.
Aber wo die hingehören,
ja, schon. Aber wenn das stattfindet, gibt es Konsequenzen. Und die Freiheitliche Partei, aus meiner Zeit wahrscheinlich, gibt es 30 Konsequenzen, wo ich 30 Leute ausgeschmissen habe, weil das einfach nicht dazugehört. Übrigens gibt es auch in der Sozialdemokratie mit Linksextremisten, siehe, da hat es sogar Terroranschläge gegeben.
Naja,
da hat es aber auch Terroranschläge gegeben. Die einzigen Terroranschläge in Österreich waren nämlich links. Wenn ich mir die Sprengung des Strommasten abschaue in Ebergassing, das waren auch Funktionäre, die der SPÖ. Also da hat jeder sein, was ich damit sage, ist, jeder hat hier seine Hausaufgaben zu machen. Na, selbstverständlich hat die FPÖ und sie macht es gut. Und die Menschen honorieren das, weil sonst würde es ja irgendeine Bedeutung haben in den Umfragen. Hat sie aber nicht, weil die Freiheitliche Partei wird nicht daran gemessen, ob da irgendwelche Narren sind, die dann eh ausgeschmissen werden. sondern ob sie die Menschen noch verstehen, ob sie Empathie haben. Und für mich ist die FPÖ derzeit die einzige Partei, die weiß, wie sich die Menschen fühlen, nämlich schlecht, und deswegen Angebot bietet, und das machen sie gut.
Gut, aber die Frage ist, und den Eindruck hat man schon immer wieder, dass es da eine Kurskorrektur gegeben hat, zumindest von Einzelnen, die durchaus in Spitzenfunktionen sind, die sagen, na, sie wollen keine Abgrenzung zu den Identitären und zu dieser Art von, ich weiß nicht, das sind Aktivisten, ja, die natürlich sehr weit rechts stehen, laut französischem und deutschem Verfassungsschutz rechtsextrem, und zwar gesichert. Ist das strategisch, jetzt abgesehen von den ethischen Fragen, ist das strategisch gescheit, da, das so zu öffnen? Weil das können ja keine großen Wählergruppen sein, oder?
Also ich würde sagen, eine Partei, die fast 40% der Wähler hat, also eine Partei, die... Also Das ist ja kein rechtsextremes Potenzial mehr. Ja? Und ich glaub,
aber das meine ich, aber zahlt ja, sich das...
Da? Ja, ich komme gleich dazu. Ich wollte sagen, eine Partei verändert sich immer mit ihren Wählern. Also ich glaube, dass die FPÖ jetzt auf den Weg ist, automatisch durch diese Wählerbasis immer mehr in die Mitte zu rücken. Das muss sie machen, weil sonst kann es die Leute nicht halten. Also, und das wird sie naturwüchsig, würde ich mal sagen, ergeben. Ja, und das, was da jetzt am rechten Rand ist, ich halte es da wirklich mit dem, was du gesagt hast, ist ein nahen Rand. Da ist in Wirklichkeit substanziell, ja, was diese Identitären betrifft, nimmer mehr viel da. Also das muss man auch ganz, ganz offen sagen. Ja.
Deswegen sollten die nicht im Parlament
kommen. Ja, also da muss man sagen, im Interesse des weiteren Wachstums dieser Partei kann man sich überlegen, solchen Menschen eher vermeiden zu begegnen, würde ich sagen, aber das muss man auch sagen, was der Peter richtig gesagt hat. Aber das größere Problem, das wir momentan haben, ist das Problem im Linksradikalismus. Du wirst das eh miterleben jetzt, was sich in Deutschland abspielt mit den Anschlägen auf die Bahnstrecken, auf das Stromnetz, was man beim AfD-Parteitag wieder gesehen hat. Ja. Also da ist schon die Antifa.
Ich sag dazu, Deutschland ist auf beiden Seiten viel radikaler.
Viel radikaler wie wir, aber nur, du darfst nicht vergessen, es springt da der Funke bei uns über ein bisschen. Und ich hoffe, aber das kannst du kaum vermeiden. Und ich sage, wo ich dann das Problem habe, ist, wenn ich dann eine Justizministerin in Österreich habe, sagt, es gibt keine Antifa und so. Also ich sage, mit den nahen Rändern waren, dann sollen sie alle damit beschäftigen, weil das braucht auch keiner.
Gut, aber die sitzen, glaube ich, mutmaßlich nicht im Nationalratspräsidium von der Doris Bures, die Antifa oder irgendwelche Linksradikale.
Oder wir wissen es noch nicht.
Nein, ich kenne ihre Mitarbeiter.
Ja, okay, nein. Also,
das wissen wir beide.
Ich glaube auch nicht, dass das der Fall ist. Dort werden die nicht sitzen. Da gibt man da vollkommen recht.
Sie sitzen auch in der FPÖ nicht.
Aber das muss man schon sagen, es gibt da Leute, ja, die relativ einflussreich sind und aus dieser linken Ecken kommen und die schon ein bisschen in die SPÖ hineingewandert sind. Nicht? Also das muss man schon sagen, auch im Dunstkreis von Wabler. Also nur, ganz nicht. Null ist nicht.
Große, wo ich mich schon ein bisschen dagegen wehre, ist, dass man jetzt bei Job Descriptions eine Ideologieprüfung machen muss. Also da sind wir dann in Sphären, wo wir alle nicht hinwollen. Und das spreche ich jetzt für links und für rechts.
Mhm, aber das ist keine
Wenn du deinen Job machst, dann sollst du deine Ideologie und wie immer die ist, wenn die nicht meine ist, dann werden wir darüber diskutieren. Sobald sie irgendwo antidemokratisch oder gegen das Recht verstößt, gibt es ja die Konsequenzen. Ja. Aber soweit ich weiß, vielleicht bei den einen so oder so, aber soweit ich weiß, sind das alles Organisationen, die in Österreich nicht verboten sind. Ja. Nämlich weder die Antifa noch die Identitären.
Haben sich aufgelöst,
ja,
offiziell.
Ja, weil, das kommt ja noch dazu, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja,
doch, die gibt es halt inoffiziell, weil die sind sämtlichen Sachen. Ich sage nur, bevor wir noch ganz zum Schluss zum ORF kommen, in Frankreich gibt es sehr wohl von der Marine Le Pen und auch vom Jordan Bardella einen klaren Cut in Richtung der Generation Identitär. Die guten Identitäre kommen ja ursprünglich aus Frankreich und plappern noch alles nach, was die dortigen Philosophen gesagt haben, dieses Spektrum, sage ich dazu. Schöne Grüße, weil das weiß ich, dass die das nicht selbstständig erdenken können. Die haben das ja auch gemacht, weil die haben einen ähnlichen Wachstum wie die SPÖ im Laufe der Jahrzehnte hingelegt und haben natürlich auch sehr viele dieser Probleme dort gehabt. Und ja, Frankreich ist auch gewaltbereiter in diesen Szenen als Österreich, aber trotzdem kommen wir jetzt...
Du meinst, die in der französischen, also in der französischen Rechten, die Führung, die lässt sich dann tatsächlich die Bücher von Benoit durch und macht dann entsprechend Politik oder so? Weil du gesagt hast, die Philosophen...
Die Identitär, die Generation Identitär.
Nein, ich meine jetzt die Parteiführung.
Die Parteiführung, die bis als Marine Le Pen die Partei übernehmen musste, musste sie 10 philosophische Werke lesen, damit sie überhaupt in TV-Konfrontationen sich setzen kann. Benoit hat nicht dazugehört.
So, okay.
Aber ich habe gesagt, die Identitären hier plappern nach, was der geschrieben hat. Ja, das ist ja nichts sui generis.
Nach dem Prinzip vorgehst, bleibt in Österreich ein Parteiführer über und das ist der Herbert Kickl. Sonst, glaube ich, hat keiner philosophische Werke gelesen. Entschuldige, das Bonmot habe ich jetzt
aber
nicht vermeiden
können. Aber das weiß ich nicht, ob zum Beispiel die Frau Gewessler nicht irgendwann mal ein philosophisches Buch gelesen hat, weiß ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Beate Meindl-Reisinger philosophische Bücher gelesen hat. Ja.
Was? Von wem?
Ich glaube, von Kant abwärts.
Scheinliberalismus heute und gestern.
Hopper, so und
so. Nur ein letztes
ist
Wort dazu sagen.
Philosophin,
um auch der Historie.
Zumindest
ich glaube, okay.
Also es kann nämlich jeder so schön auch weil jetzt dieser Winter gemacht hat, kann jeder so schön nachprüfen. Ich glaube, es hat sich keiner öfter vom Rechtsextremismus und vom Linksextremismus distanziert, wie Haider, Strache, Hofer und Kickl. In dieser Reihenfolge, das kann man alles googeln und sich anschauen. Das sollte man auch mal zur Kenntnis nehmen. Die Freiheitliche Partei hat mit Extremismen überhaupt nichts am Hut. Auch nicht mit Rechtsextremismen, auch nicht mit Linksextremismen. Das Einzige, was sie hat extrem oft recht, um das umzudrehen.
Gut, das war jetzt ein lustiger Promo, aber ich sage noch einmal, man könnte es ganz leicht beenden, indem man diese Leute einfach nicht mehr zulässt. Das ist passiert. Und in Zukunft nicht zulässt. Ganz zum Schluss noch ORF, da ist jetzt geendet die Frist, die Bewerbungsfrist. Wir wissen, dass mehrere nicht überraschende Kandidaten für Länder und für quasi Spitzenfunktionen, wie geht es denn im ORF weiter? Ihr wolltet ja eigentlich klagen gegen diese ganze ORF.
Ja, wir sind im Finale. Unser Generalsekretär hat das ja auch heute kundgetan. Wir bereiten, wie wir angekündigt haben, eine sogenannte Popularbeschwerde vor. Das heißt, es wird eine gesetzlich vorgegebene Zahl von Gebührenzahlern, 120 glaube ich sind es, werden deutlich darüber sein, werden diese Beschwerde einbringen, die wir vorher mit unseren Juristen, da ist auch der Professor Urz federführend tätig, vorbereitet haben. Das ist ein ziemlich episches Werk, das ist, ich glaube, wir gehen so auf die 40, 50 Seiten mittlerweile zu, wo wir eben in allen Einzelteilen begründen, warum die Wahl des Herrn Pick an sich rechtswidrig war und nicht nach den geltenden Gesetzen zustande gekommen ist, weil sie eben parteipolitisch war und nicht objektiv und weil auch die Qualifikation fehlt. Das versuchen wir zu beweisen. Das wird dann fristgerecht eingebracht, ich glaube nächste Woche. Und dann muss das die Com Austria behandeln. Wenn das die Com Austria verwirft, dann gehen wir, und das ist eigentlich das Ziel, zum Verfassungsgerichtshof. Und der müsste dann, ich habe mir das jetzt erklären lassen, eigentlich von sich aus auch die europäische Gerichtshöfe anrufen, weil es eben dieses europäische Menschen, also Medienfreiheitsgesetz gibt. Und dann muss das auf europäischer Ebene, also der erste Fall sein, der dann dort behandelt wird. Und da bin ich schon sehr gespannt, was dann der Europäische Gerichtshof zu dieser Besetzung, zu dieser parteipolitischen Besetzung sagt. Und das geht relativ zügig, das braucht gar nicht lang, außer die Com Austria lässt sich besonders lang Zeit. Und dann kann sein, dass das Ganze entweder wiederholt wird oder so, wie es jetzt ist, halt nicht Bestand hält. Was jetzt passiert ist, dass bis heute in der Nacht waren die Bewerbungsfristen für die 4 Direktoren, die ausgeschrieben sind. Da haben sich sehr viele Menschen, was ich höre, beworben. Und der Herr Pick nimmt sich jetzt, das ist schon wieder eine Vorgangsweise, die ich nicht nachvollziehen kann, nimmt sich jetzt bis 11. August Zeit, weil da ist der nächste Stiftungsrat, um das zu sichten, zu prüfen. Und dann wird er den Vorschlag machen, welche 4 Personen in seinem Direktorium sitzen.
Das muss er noch mit Matle besprechen.
Das muss er noch mit Matle und mit dem Kanzler und vielleicht auch mit dem Medienminister besprechen.
Aber wäre das Ganze geschoben, braucht er ja keine Zeit.
Naja, nein, umgekehrt. Das ist ja die ganze Wahl von ihm.
Wenn mir
war ja,
die Politik eine Liste gibt, brauche ich keine Zeit, um
nein,
die Liste
aber das
zu
Brimborium jetzt, ich meine, der weiß ja schon ganz schon, genau. Und das Brimborium, das geheim zu halten, wir Stiftungsräte, der sagt uns nicht einmal, wer sich beworben hat. Das muss man sich alles einmal vorstellen. Da gibt es ein eigenes Postfach, das der eingerichtet hat. Wir dürfen das gar nicht wissen. Wir dürfen das nicht prüfen. Meine, die Medien kommen nicht drauf. Aber das wäre doch denn seine Aufgabe ab heute gewesen, den 35 Stiftungsräten zumindest mitzuteilen, wer sich beworben hat. Was macht denn der für ein Geheimnis daraus? Das verstehe ich nicht. Da muss man sich einmal aus der Nase rausziehen, weil er das...
Das also, sind so tolle Überraschungen.
Ja, dabei, die Wette gilt, hat es Kassen immer früher bei Wetten, dass es werden zwei Schwarze und zwei Rote rausgekommen, die da nominiert werden am 11. und die dann auch mit den Mehrheiten von Rot und Schwarz gewählt werden. Und so ist das. Dann haben wir noch einmal eine Möglichkeit für eine zweite Klage und das wird es dann sein. Ja.
Ganz zum Schluss, Replik.
Ja, ich sag, diese ganze ORF-Geschichte, das ist wahrscheinlich wirklich das größte Münchhausen-Stück, das diese Regierung überhaupt noch geliefert hat. Und das ist wirklich so der Schlussstein, denke ich mal, in ein katastrophales Scheitern. Weil das, wie das gemacht worden ist, das hätte man sich ja nicht einmal in die 90er Jahre traut. Seien wir nicht böse. Aber das ist
nicht, aber deswegen
so
musste der Marchetti ja dann am Ende auch gehen.
Ja, aber so sozialpartnerschaftlich, das zu besetzen auf offener Bühne, ja, und dann die Zurufe, ja, macht's weiter, das ist genau das, was wir wollen aus den Bundesländern. Da muss man wahnsinnig sein. Und ich glaube, die sind wirklich wahnsinnig. Und das, der ORF, der wird dann aber, ich meine, was wollen die mit dem ORF? Der ORF hat bei den unter 40-Jährigen, ist ein Leerraum, ja. Und jetzt sitzen sie oben drüber mit den Alten. Und der wird langsam auswimmern, wird dieser ORF. Und dann machen sie sowas damit. Also ich glaube, es braucht auch eine tiefgreifende Medienreform. Und da sind wir wieder beim Anfang. Wieder eine Reform, die versäumt worden ist. Wieder eine.
Soll er im Herbst kommen? Schauen wir mal.
Ich bin schon sehr aufgeregt.
Wir befinden uns in der größten Medienkrise der Nachkriegszeit. Genau. Also da wäre tatsächlich Handlungsbedarf.
So ist es.
Danke, Bernhard Heizmeier. Danke, Peter Westenthaler. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.